ARD.
Er nennt sich selbst einen Friedenspräsidenten und es war auch eine Meisterleistung von Donald Trump, dass die noch lebenden Geiseln wieder zurückgekehrt sind nach Israel. Doch die Waffenruhe in Gaza ist schon nach einer Woche brüchig. Und auch Trumps Telefonat mit Putin hat der Ukraine keine neue Hoffnung auf Frieden gebracht. Nahost und Ukraine, wie wirksam ist die Methode Trump? Das fragen wir heute den Bundestagsvizepräsidenten Omid Nouripour, die deutsch-israelische Unternehmerin und politische Bloggerin Jenny Havemann, die außenpolitische Koordinatorin der Zeit Anna Sauer-Brey und den Politikwissenschaftler und Terrorismusexperten Peter Neumann. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen hier im Studio. Schöne Grüße. Guten Abend in die Runde. Am Ende einer Woche, die sehr erfreulich begann. Nach 2 Jahren Krieg in Gaza sind nun endlich alle lebenden Geiseln freigekommen. Und es wurde eine Waffenruhe vereinbart. Doch schon 9 Tage danach scheint diese Waffenruhe nicht mehr zu halten. Das israelische Militär meldet heute, dass es erneut Ziele der Hamas im südlichen Gazastreifen angegriffen hat. Zuvor sollen Hamas-Kämpfer mit Panzerabwehrraketen israelische Soldaten angegriffen haben. Es sollen 2 israelische Soldaten und mindestens 29 Menschen durch israelische Luftangriffe getötet worden sein. Frau Havemann, Sie sind heute aus Israel angereist. Haben Sie so schnell mit einem Bruch der Waffenruhe gerechnet?
Naja, man muss ja bei so einem Waffenstillstand oder überhaupt Abkommen, natürlich mit einer Terrororganisation kann man mit allem rechnen oder muss man auch mit allem rechnen. Es war ja klar, dass es ja eine erste Phase gibt und eine zweite Phase gibt, dieses Abkommens. Und die erste Phase besagte ja, dass alle Geiseln freikommen. Das hat die Hamas bisher noch nicht erfüllt. Es sind immer noch 16 tote Geiseln immer noch in den Händen der Hamas. Die sagen, wir können sie nicht finden, die sind noch verschüttet, wir brauchen noch mehr Zeit. Widerspricht die israelische Armee. Also es gibt so ein Hin und Her. Und in der zweiten Phase sollte ja die Hamas entwaffnet werden.
Und das wollen wir alles noch besprechen. Aber wie schnell haben Sie damit gerechnet, dass das jetzt schon wieder losgeht?
Ich habe schon damit gerechnet, weil die Hamas ja jetzt schon die Waffenruhe gebrochen hat. Also die hat schon im Prinzip direkt nachdem die lebenden Geiseln rausgekommen sind, haben die ja schon die Waffenruhe gebrochen, weil sie ja die toten Geiseln ja nicht rechtzeitig zurückgebracht haben.
Herr Neumann, was wissen Sie über die Angriffe? Ist gerade ganz frisch passiert heute.
Naja, also ich denke, wenn man das mal so ein bisschen größer einordnen will, das war eigentlich ein Konstruktionsfehler ganz vom Anfang. Also man hat den schnellen Deal gemacht. Ja, also die Geiseln kommen zurück, toll. Die Gefangenen von Hamas und von anderen Organisationen kommen in den Gazastreifen. Israel zieht sich zurück. Aber es war ja klar, dass dadurch ein Vakuum entsteht. Ja, ein Vakuum entsteht und da hätte man eigentlich von Anfang an sagen müssen, da muss ja etwas passieren, um dieses Gewaltmonopol zu füllen. Die Israelis sind nicht mehr da, die Hamas kommt aus ihren Tunneln raus. Wer sorgt für Recht und Ordnung? Und das ist, glaube ich, genau das Problem mit der Methode Trump. Das ist der schnelle Deal, aber man denkt gar nicht so den zweiten oder dritten Schritt. Wie macht man aus einem schnellen Deal auch einen nachhaltigen Deal, der dann über den Fototermin hinaus tatsächlich für Frieden sorgt?
Also es rächt sich jetzt schon, dass dieser Waffenstillstand von keiner dritten Partei kontrolliert
wird. Richtig, und dass man sich offensichtlich, man hat das ja alles in diesen Plan reingeschrieben, wir brauchen eine Friedenstruppe, wir brauchen einen Plan, aber es wurden ja offensichtlich überhaupt keine Vorbereitungen getroffen. Das heißt, die Israelis haben sich zurückgezogen. Es gibt ein Gewaltmonopol, was nicht existiert. Und das ist doch klar, das wusste Thomas Hobbes schon im 16. Jahrhundert, dass also solche Vakuen natürlich dazu führen, dass Leute dann versuchen, diese Vakuen zu füllen. Und das hat die Hamas jetzt versucht.
Jetzt ist mal die Frage, wer hat angefangen, Herr Nouripour? Hamas sagt heute, sie fühlten sich an den Waffenstillstand gebunden und hätten auch gar keinen Kontakt mehr zu ihren Kämpfern. Ist das glaubwürdig?
Im Zweifel ist die Hamas nie glaubwürdig. Und wenn man darüber redet, wer die Verantwortung trägt, dann muss man einfach schauen, wer angefangen hat. Das war der 7. Oktober, der 8. Oktober und all die Grausamkeiten, die die Hamas begangen hat. Jetzt haben wir aber eine Situation, in der es weiterhin nicht lebendige Geiseln gibt, die Hamas nicht rausrückt. Die sagen, die finden sie nicht, ist gerade beschrieben worden. Auch da kann man Fragen haben. Und jetzt ist es notwendig, alles dafür zu tun, damit diese Atempause bleibt. Ich bin bei all dem, was gesagt worden ist, sehr einverstanden. Wir sehen ja auch, dass die Hamas in erster Linie aus dem Tunnel kommt, massiv geschwächt. Aber in erster Linie versucht natürlich, die eigene Macht innerhalb von Gaza zu konsolidieren. Und deshalb schießen sie ja die Leute über den Haufen. Die erschießen ja ohne Ende Leute, die sie Kollaborateure nennen. Und die publizieren es ja selbst. Die erzählen ja selbst stolz, wie sie Leute erschossen haben, damit sie ihre Macht behalten, damit sie Angst und Schrecken verbreiten. Mhm. Aber es gibt eine Sache, die halt jetzt auch noch zentral ist, nämlich, dass dringend geboten ist, dass die humanitären Güter trotzdem reinkommen. Mhm. Und das ist jetzt gerade wieder auf dem Spiel. Und das darf nicht passieren, weil diese 2 Millionen Menschen in Gaza, die auch Geiseln der Hamas sind, die kann man dafür nicht bestrafen, indem man kein Essen zukommen lässt. Mhm. Wir haben eine dramatischste Lage dort.
Schauen wir uns noch genauer an. Frau Sauerbrei, die Amerikaner haben gesagt, sie seien informiert gewesen und hätten Israel erlaubt, in Anführungszeichen, einen verhältnismäßigen Angriff zu fliegen. Die haben schon auch Angst, dass ihr großer Verhandlungserfolg jetzt gefährdet sein könnte.
Es wäre ein sehr peinlicher Moment für Donald Trump, nachdem er sich so hat feiern lassen von der internationalen Gemeinschaft im ägyptischen Sharm el-Sheikh, in der Knesset, von allen Anwesenden. Er ist mit seinem halben Kabinett angereist, um diesen Moment zu genießen. Und jetzt kommt so schnell dann eben der Bruch der Waffenruhe. Ich habe allerdings auch, gerade weil Donald Trump sich so hat feiern lassen, die Hoffnung, dass die Amerikaner jetzt weiterhin Druck ausüben auf beide Seiten und dass sie die arabischen Staaten dazu bringen oder auch die Türkei, Katar, die Staaten, die Einfluss auf die Hamas haben, jetzt zu sagen, ihr müsst damit sofort wieder aufhören, und dass sie auch bremsend auf die israelische Regierung einwirken. Denn da haben natürlich auch die rechtsextremen Kräfte innerhalb der israelischen Regierung diesen Bruch der Waffenruhe sofort genutzt, um zu sagen, wir müssen den Krieg wieder aufnehmen. Wir haben es euch gleich gesagt, mit denen ist nicht zu verhandeln. Dabei haben sie natürlich ein Stück weit recht. Aber trotzdem, glaube ich, wäre jetzt der Moment auch für die israelische Regierung, sich zurückzuhalten und zu schauen, ob man nicht doch in einen Gesprächsmodus kommt.
Das heißt, aber weil sein Name da so dick draufsteht, fühlt er sich dazu verpflichtet, das auch weiter zu begleiten?
Das hoffe ich sehr. Also ja, natürlich ist es bei Donald Trump immer so eine Frage, weil er die amerikanische Öffentlichkeit ja extrem gut im Griff hat und weil er seine eigene Realität erzeugen kann. Er kann einfach sagen, es ist weiterhin ein Frieden, aber irgendwann wird es zu offensichtlich sein, dass dieser Frieden in eine Anarchie gemündet ist, dass es keine richtige Ordnung im Gazastreifen gibt, dass die Hamas und Israel vielleicht beide Seiten nicht darauf hören werden, was er sich gerne wünscht. Und dann wird er gezwungen sein, einzugreifen. Ich hoffe sehr, dass er das tut.
Mhm. Und ich kann auch sehr hoffen, dass wir jetzt tatsächlich so schnell wie möglich wieder in diese Atempause zurückkommen können, die Konsequenzen haben muss. Aber wir haben heute beispielsweise eine Produktionsfirma gesehen, die vom getroffen ZDF, worden ist. Ja, das sind diejenigen, die seit, ich glaube, 40 Jahren mit dem ZDF arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich kein, das hat mit Verhältnismäßigkeit nicht mehr viel zu tun. Mhm. Wir haben diese Diskussion mit unseren israelischen Freunden die ganze Zeit und auch mit der Regierung. Wenn ich Freunde sage, meine ich damit nicht Netanyahu, sondern mit der Gesellschaft, mit all den Leuten, die auch teilweise die Woche für Woche gegen Netanyahu auf die Straße gehen. Die Diskussion muss auch bleiben. Und es ist umso notwendiger, dass sie jetzt einfach wieder dahin zurückkommen, dass wieder die Leute Vertrauen fassen, dass es möglich ist, dass die Waffen schweigen. Und deshalb finde ich sehr richtig, was gerade Frau Sauerbrei gesagt hat, dass wir alles dafür tun müssen, dass wirklich der Ruf von Trump dort weiterhin mit auf dem Spiel steht. Er hat das mit signiert, also hat er die Verantwortung dafür, dass die Waffenpause wiederkommt.
Genau, denn es gab ja zu Beginn dieser Woche einen unglaublichen, fast schon historischen Verhandlungserfolg. Alle noch lebenden Geiseln sind aus der Geiselhaft der Hamas befreit worden oder zurückgegeben worden. Und die haben natürlich ein unfassbares Martyrium erlebt. Wir haben vergangene Woche in Berlin Opfer des 7. Oktober getroffen.
Am 7. Oktober tanzten wir und hatten Spaß. Um 6.30 Uhr, 6.29 Uhr änderte sich mein Leben für immer.
In Berlin erinnert eine Ausstellung an den Überfall der Hamas auf das Musikfestival Nova. Wir treffen Anita, Itai und Ariel. Sie sind Überlebende des Terroranschlags und Angehörige. Ich versteckte mich etwa 6 Stunden lang im Gebüsch mit 20 anderen, die ich nicht kannte. Und habe einfach darauf gewartet, dass mich jemand rettet. Während sich die gesamte Gegend in ein regelrechtes Kriegsgebiet verwandelte. Plötzlich sah ich 2 Gestalten auf mich zukommen. Und innerhalb von Sekunden kniete einer von ihnen auf dem Boden und schoss mit einem Granatwerfer auf mich.
Wir rannten über das Feld, ganz in der Nähe des Kugelhagels. Am Ende des Feldes sah ich ein Massaker. Ich sah, wie Menschen einfach wahllos massenhaft andere Menschen töteten. Meine Freundin Sharona wurde im Krankenwagen getötet. Sie haben sie darin verbrannt.
Am Telefon sagte meine Schwester Anita, dass Raketen über ihren Köpfen fliegen und sie versuchen zu fliehen. Als ich um 7.30 Uhr erneut anrief, ging niemand mehr ran. Sie und ihr Freund Sergej wurden auf der Straße ermordet, als sie versuchten, vom Festivalgelände zu fliehen. Dass nun alle noch lebenden Geiseln zurück in Israel sind, war auch für Ariel, Itai und Anita eine gute Nachricht. Es fühlt sich für uns an wie der 8. Oktober. Wir sind einfach nur glücklich, dass unsere Freunde wieder da sind. Und für uns ist dies der Beginn unserer Heilung. Kann das ein erster Schritt zur Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern sein? Das ist ein Traum, den ich als Israeli seit meiner Geburt habe.
Ich habe schon Hoffnung auf Frieden, aber ich denke auch, dass die Hamas eine Terrororganisation ist und es wirklich schwer ist, mit ihr Frieden zu schließen.
Ich lebe seit meiner Jugend in diesem Konflikt. Und egal, was passiert ist, aus irgendeinem Grund gab es keinen Frieden, keinen wirklichen Frieden. Also nein, leider bin ich in dieser Hinsicht nicht optimistisch.
Frau Havemann, Sie leben in der Nähe von Tel Aviv und haben diese Woche in Israel verbracht, auch Kontakt zu Angehörigen der Geiseln gehabt. Wie haben Sie den Montag erlebt?
Den Montag haben wir sehr fröhlich erlebt. Wir saßen tatsächlich vor dem Fernseher mit meinen drei Kindern und meine kleine 7-jährige Tochter hat geklatscht und hat wirklich gefeiert und man hat diese Freude und diese, ja, so ein bisschen Entspannung gemerkt. Wir sind auch tatsächlich, ich habe auch auf dem Nova Festival eine Freundin verloren, die war dort. Und wir haben wirklich, wie auch gerade gesagt wurde, wir haben 2 Jahre lang in diesem 7. Oktober emotional gelebt. Sehr viele haben, auch die Nicht-Angehörige sind, haben wirklich mit mentalen auch Problemen, Konzentrationsproblemen. Ich habe wirklich gemerkt, dass der Kopf sich entspannt hat. Also das hat man wirklich nicht nur das Herz. Eine Mutter einer Geisel hat gesagt, das Auge weint und das Herz lacht. Also dass man sich auch zum einen freut und das Herz lacht und man freut sich, dass diese 20 lebenden Geiseln zu ihren Liebsten zurückkommen, zu ihren kleinen Kindern, die sie seit 2 Jahren nicht gesehen haben. Natürlich super traumatisiert. Auf der anderen Seite weinen wir natürlich um die, die wir verloren haben, um die jetzt noch 16 toten Geiseln, die immer noch in den Händen der Hamas sind.
Aber der Ariel hat gerade gesagt, jetzt kann der 8. Oktober beginnen. Heißt das, die Zeit dazwischen fühlte sich an wie stehen geblieben?
Ja, absolut. Mhm. Also die Zeit ist absolut stehen geblieben. Wie gesagt, emotional, mental, das haben wir wirklich alle. Ich habe direkt in der ersten Woche nach dem 7. Oktober auch eine deutsche Freundin, die in Tel Aviv wohnt, angerufen und habe gesagt, sag mal, geht es dir auch so, dass du dich kaum konzentrieren kannst? Sie sagte, ja, mir geht es auch so. Wir haben Woche für Woche für die Geiseln gebankt. Ich war mehrmals auch auf dem Geiselplatz. Ich habe ja vor dem 7. Oktober auch gegen die Regierung demonstriert. Und es war irgendwie eine kurze Entspannung da. Aber jetzt sagen auch die jetzt zurückgekommen sind, die Geiseln, die Lebenden, aber auch die Geiselfamilien sagen, es ist aber noch nicht vorbei, bis wir wirklich, bis der Letzte, wir sagen ja auch immer, Ata Hatufa Charon, also bis zur letzten Geisel, werden wir kämpfen, bis wirklich alle zurück sind und bis alle Familien ihre Liebsten begraben können und auch einen Ort haben, wo sie hingehen können.
Es sind noch nicht alle toten Geiseln zurückgegeben worden. 16, heute Nacht sind, glaube ich, 2 zurückgegeben worden. Mutmaßlich sind es Geiseln gewesen. 16 Leichname fehlen noch. Was glauben Sie, Herr Noripur, ist das Taktik oder finden die wirklich nicht?
Ich kann das nur wiederholen. Die Hamas ist grundsätzlich als Terrororganisation, die so viel Leid über nicht nur Menschen in Israel, sondern auch über die Palästinenser gebracht hat, und zwar über Jahrzehnte, nicht glaubwürdig. Und dementsprechend muss man weiterhin von ihnen verlangen, dass sie tatsächlich auch die Leichen zurückgeben. Gleichzeitig ist relativ viel Chaos. Sie haben relativ viel auch Kontrolle verloren, relativ viel an Strukturen. Ihre Führungsstrukturen sind nicht mehr intakt. Und dementsprechend kann es sein, dass sie bestimmte Dinge nicht wissen. Das bedeutet, dass man den Druck weiter aufrechthalten muss, dass man diese Forderung auf keinen Fall, keine Sekunde aufgeben darf. Man schuldet das den Hinterbliebenen und gleichzeitig aber jetzt auch alles dafür tun muss, damit der Waffenstillstand bleibt, damit die humanitären Güter reingehen und damit auch die Menschen in Israel das Gefühl haben, dass sie wieder atmen können, dass jetzt nicht wieder Raketen kommen.
Mhm. Frau Sauber, was bedeutet das? Es gibt ja Ereignisse, die teilen die Zeitleiste in eine Zeit davor und danach. Was bedeutet die Rückgabe der lebenden Geiseln und dass eben noch nicht alle toten Geiseln da sind für die israelische Gesellschaft über den Montag hinaus?
Ich finde, es ist sehr schwer zu sagen, wie die israelische Gesellschaft in den nächsten Jahren damit umgehen wird. Natürlich ist das jetzt zunächst mal so ein Moment, an dem etwas abgeschlossen ist und es die Öffnung gibt, etwas Neues anzufangen. Ich weiß aber überhaupt nicht, in welche Richtung das gehen wird. Dafür kenne ich die israelische Gesellschaft nicht genug. Ich lebe nicht dort. In den Gesprächen mit den Korrespondenten habe ich das Gefühl, dass es ja in der Kritik an der Regierung vor allen Dingen um die Person Netanjahu, es ging auch um die Justizreform, die dem schon vorausgegangen ist, die extremen Proteste gegen den autoritären Staatsumbau, den er versucht hat vor diesem Krieg. Und es ging vor allen Dingen um die Kritik an der Kriegsführung, weil die Angehörigen der Geiseln das Gefühl hatten, das gefährdet auch das Leben der Geiseln, die in Gaza sind. Ob jetzt in der israelischen Gesellschaft auch so weit eine Öffnung stattfindet, dass man mit dem israelischen Kriegsvorgehen auch anfängt, sich Gedanken zu machen, war das alles richtig, welche Kriegsverbrechen wurden begangen, dass es so eine Art Aufarbeitung dieser Zeit gibt, dass die israelische Gesellschaft auch die Kraft findet, diese Regierung zu stellen, zu fragen, wie konnte es denn zu diesem 7. Oktober überhaupt kommen? Die Verantwortung der Regierung wird natürlich diskutiert, aber inwieweit wird sie auch die nächste Wahl beeinflussen? Im Moment sehen wir, dass Netanjahu extrem hoch steht in den Umfragen, dass diese Koalition noch einmal gewinnen könnte, eine weitere Wahl. Die nächste wird im Oktober des nächsten Jahres sein. Ich finde, das sind alles offene Fragen, wo ich mir derzeit keine Prognose zutraue. Aber ich glaube, man kann das sehr eng begleiten. Vielleicht haben Sie ein Gefühl, in welche Richtung das geht?
Naja, man kann schon dazu sagen, dass gerade diese Woche das oberste Gericht in Israel die Forderung gestellt hat und gesagt hat, ihr habt jetzt so und so viel Zeit, bis ihr die Kommission gegründet habt, um eben diese, genau das, was die eben nicht hingekriegt haben, die Regierung, das heißt, die Grenzen zu sichern. Das ist ja das, was vorgeworfen wird. Und auch, dass die Armee nicht schnell genug zu den Kibbuzim und zu den ganzen Orten vorgedrungen ist. Und ich glaube schon, dass es, also es wird viel Druck natürlich brauchen, aber ich glaube schon, dass es irgendwann so eine Kommission geben wird, um das aufzuarbeiten. Die israelische Gesellschaft, das hat man ja bei den Protesten vor dem 7. Oktober gesehen, ist sehr, sehr stark und fordern auch viel ein von der Regierung.
Aber solange die toten Geiseln noch nicht zurück sind, Herr Neumann, wie groß ist die Gefahr, dass der Krieg vollumfänglich wieder ausbricht? Weil damit droht Israel im Prinzip.
Also es gibt auf beiden Seiten Leute, die eigentlich ein Interesse daran haben, dass der Krieg weitergeht. Natürlich ist dieser Deal nur deswegen zustande gekommen, weil Trump beide Seiten dazu gebracht hat, ein paar Kröten zu schlucken. Also es war auf beiden Seiten der Fall. Das Problem ist, dass dieser Deal im Prinzip auf etwas beruht, was eigentlich nicht funktionieren kann. Er beruht auf der Idee, das steht im Punkt 6 des Friedensplans, dass die Hamas sich entwaffnet, dass sie im Prinzip ihre eigene Auflösung bekannt gibt. Also in dem Plan steht drin, diejenigen, die bei der Hamas bleiben wollen, die sollen den Gazastreifen verlassen. Diejenigen, die sich von der Hamas lossagen, die dürfen bleiben, aber die dürfen dann nicht mehr aktiv sein. Und die Hamas soll keine Rolle mehr spielen in der Zukunft des Gazastreifens. Und die Hamas hat ja schon ganz klar gesagt, nein. Da sind wir nicht dabei. Und das wurde ja jetzt auch in den letzten Tagen schon deutlich. In dem Moment, in dem die Israelis weg waren, war Hamas in Uniformen wieder da. Und das ist der Knackpunkt. Also ich weiß nicht, wie das so einfach gelöst werden kann. Auf jeden Fall, das hat unglaublich viel Sprengkraft. Und das würde eigentlich auch erfordern, dass jemand wie Trump und die Leute, die diesen Deal zustande gebracht haben, wirklich dranbleiben und wirklich über lange Zeit. Also ich erinnere mich, ich habe mich am Anfang meiner Forscherkarriere sehr intensiv mit dem Nordirland-Konflikt auseinandergesetzt. Da war die Waffenruhe 1994, das Friedensabkommen war 1998, also 4 Jahre später. Die IAA hat zum ersten Mal Waffen abgegeben 2001, nochmal 3 Jahre später, und hat das abgeschlossen 2005, also 11 Jahre nach der ersten Waffenruhe. Und ich bin mir nicht sicher, ob Herr Trump die Geduld dafür hat.
Wie realistisch ist das, Herr Nuripur, dass eine Organisation, deren Existenz ja eigentlich auf Waffengewalt beruht, dass die das wirklich abgeben? Ist das naiv, was da steht in dem Friedensplan?
Die Hamas hat sich gegründet für den bewaffneten Kampf und bewaffneten Terror. Die können die Waffen nicht abgeben, sonst gibt es sie nicht mehr. Das hat Herr Neumann völlig recht. Jetzt sagt Trump, wenn sie die Waffen nicht abgeben, werden wir sie entwaffnen. Gleichzeitig sagt er, es wird auf keinen Fall amerikanische Soldaten in Gaza eingesetzt.
Ja, wie soll das funktionieren?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt arabische Länder, die wohl bereit sind, die aber jetzt nicht aus der Deckung gehen, weil sie auch eine Innenpolitik haben, wo das nicht besonders beliebt wäre. Vor allem nicht, wenn man wüsste, dass es dann quasi einen innerarabischen Krieg gäbe in Gaza gegen eine Organisation, die da sehr, sehr verwurzelt ist. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe keine Ahnung. Was ich aber sehe, ist, wir haben jetzt die besten 6 Tage gehabt, mit der Rückgabe der Geiseln, mit den glücklichen Gesichtern von Familien, die ich teilweise auch oft auch selbst sehen habe dürfen. Wir haben diese 6 Tage gehabt, die sollten wir festhalten mit allem, was wir haben. Es geht nicht darum, dass am Ende des Tages die 20 Punkte alle 100% erfüllt sind. Wir müssen auf Sicht fliegen und von Tag zu Tag gucken, damit die Leute in Gaza versorgt werden können, trotz der Hamas, und damit die Israel-Sicherheit und die Geiseln zurückgekommen sind, gewährleistet sind.
Trotzdem, wo wir jetzt die Entwaffnung schon angesprochen haben, Frau Sauerbrei, wie denkt sich das die amerikanische Administration, dass die so schnell entwaffnet werden können, obwohl sie jetzt gerade in diesen Tagen schon das Gegenteil beweisen? Wie kann Donald Trump den Druck da auch aufrechterhalten?
Ich glaube, die amerikanische Regierung hat diese Details nicht durchdacht. Das hat Herr Neumann ja schon gesagt. Es ging um den schnellen Moment des Fame für Donald Trump als Friedensfürst in der Welt. Und die Details wollte man später besprechen und das will man jetzt auch tun. Es gibt Versuche, sozusagen einen diplomatischen Prozess aufzusetzen. Das scheint aber alles noch sehr chaotisch zu sein hinter den Kulissen. Da ist noch gar nicht klar, wer jetzt eigentlich mit wem reden wird. Aber natürlich ist die Hamas auch an einen toten Punkt gelangt. Das stimmt. Sie haben im Moment noch anscheinend sehr viele Waffen und auch die Möglichkeit, wieder Angriffe gegen die israelische Armee, auch gegen die Zivilbevölkerung, gegen vermeintliche Feinde zu starten. Aber sie brauchen auch Geld, sie brauchen Nachschub. Und dieser Nachschub und das Geld kommen, weil sie immer noch Möglichkeit haben, im Ausland, in den Ländern, in denen die politische Führung sitzt, Katar zum Beispiel, die Türkei, Geschäfte zu machen, das Geld in Waffen umzusetzen und diesen Krieg und diesen Kampf weiterzuführen. Mhm. Und da kommt es jetzt wirklich vor allen Dingen auf die Staaten an, Katar, Ägypten, die Türkei, die das unterbinden können, die Einfluss ausüben können.
Also ich glaube, das ist richtig. Und das ist natürlich auch die Theorie hinter dem Ganzen, dass also die Staaten, die die Hamas unterstützt haben oder ihr sympathisch gegenübergestanden haben, Katar, Türkei, dass die das jetzt aufhören, dass Trump auf die Druck macht, dass da nichts mehr kommt. Und der Iran und die Hezbollah sind sowieso geschwächt, also da kommt sowieso nichts mehr. Aber der entscheidende Punkt, was es schwierig macht, ist natürlich, dass dieser Moment der Entwaffnung für die Hamas auch deswegen ein existenzieller Moment ist, weil in dem Moment müsste sie zugeben, dass sie diesen Konflikt verloren hat. Und das hat sie bisher nicht. Wenn man sich die Propaganda anschaut aus Hamas-freundlichen Kanälen, da wird im Prinzip gesagt, der Widerstand hat gesiegt. Ja, die haben die Geiseln zurückbekommen, wir haben unsere Leute zurückbekommen, die Israelis haben sich zurückgezogen, wir sind jetzt wieder auf der Straße. Also bisher ist es in der Propaganda so, dass die Hamas sagt, wir haben gewonnen.
Ja, nein, wenn sie jetzt 1968 auf der einen Seite freigelassen, 20 lebendige auf der anderen.
Und wenn sie jetzt symbolisch und öffentlich die Waffen abgeben müsste, dann wäre das nicht so einfach als Sieg zu präsentieren. Und deswegen ist das für die der Moment der Wahrheit.
Können Sie eigentlich mal beschreiben, wie stark Hamas noch ist im Gazastreifen?
Das weiß keiner so ganz genau. Also viele Experten sagen, dass die Hamas nicht mehr die Organisation ist, die sie am 7. Oktober 2023 war, dass sie auch nicht mehr in der Lage wäre, eine solche Terroroffensive durchzuführen, dass sie sich reorganisiert hat, dass sie jetzt keine so klare Kommandostruktur mehr hat, dass das jetzt im Prinzip Leute kleine Einheiten sind, die auf sich selbst gestellt kämpfen. Aber man darf nicht vergessen, dass eine Organisation, die knapp 20 Jahre lang diesen Gazastreifen regiert hat und die dort viele, viele Leute hat. Und ich gehe davon aus, wahrscheinlich noch einige
und
Tausend.
Und neu rekrutiert.
Und wahrscheinlich auch neu rekrutiert
hat. Und gibt es irgendeine Vorstellung davon, wie groß der Rückhalt ist für Hamas?
Sagen wir mal, da, wo es Raum gibt für die Leute in der Vergangenheit, seit 2008, seit sie sich dahin geputscht haben, immer wenn die ein bisschen Raum gelassen haben, gab es sofort Proteste, dann sind die Leute auf die Straße gegangen, die haben gegen die Brotpreise bis hin zur gegen die Zensur und Repression protestiert, aber die Hamas hat jedes Mal mit größter Härte zugeschlagen. Mhm. Ich teile sehr, dass die Hamas geschwächt ist. Wir wissen nicht genau, wie viel. Wir wissen nicht genau, wie sehr sie noch Israel zumindest sofort bedrohen können. Aber was wir sehen ist, dass die nach innen einfach gerade alles dafür tun, um angefochten stabil die Macht zu erhalten in Gaza.
Und egal wie groß, das ist ja immer ganz schwierig, das prozentmäßig zu sagen. Wir wissen, die letzten Umfragen, die stattgefunden haben, da hatte die Hamas noch so zwischen 30% und 40% Unterstützung. Der Punkt ist doch folgender. In dem Moment, wo die internationale Gemeinschaft mit Hilfe reinkommt und mit Wiederaufbau reinkommt, wo die Leute merken, dieser Frieden bringt für mich etwas Positives, dann werden sie möglicherweise nicht das Gefühl haben, sie müssen die Hamas so stark unterstützen. Und deswegen wäre es so wichtig, dass das jetzt passiert.
Aber da muss man aufpassen, weil wir haben auch gesehen, das Problem ist, dass es ja eine andere Kraft gibt in Gaza, die wir immer wieder vergessen, und das ist die UNO. Und die UNO ist aus meiner Sicht auch mit der Hamas zusammen eine Kriegspartei. UNRWA-Mitarbeiter haben zum Beispiel 3000 Lehrer direkt nach dem 7. Oktober gejubelt in Chatgruppen. UNRWA-Mitarbeiter haben am 7. Oktober teilgenommen an dem Massaker. Da gab es kaum Konsequenzen, muss man sich vorstellen. Eine weltweite Organisation, also quasi der Verbund, ja, der aller Nationen, hat Menschen, die an einem Terrorangriff teilnehmen, an dem schwersten Terrorangriff am jüdischen Volk seit dem Holocaust. Und es gibt kaum Konsequenzen. Und die UNRWA muss aus meiner Sicht auch aufgelöst werden, sonst gibt es keine Hilfe, es gibt keine humanitäre Hilfe, weil die Hamas, nur kurz diesen Punkt, die Hamas, es ist ja nicht nur, dass die humanitäre Hilfe klauen.
UNRWA soll aufgelöst werden.
Die UNRWA soll aufgelöst werden, weil das Essen, was reinkommt und die ganzen humanitäre Hilfe, die reinkommt, die wird ja verkauft, die eigentlich umsonst da reinkommt. Und die Hamas nimmt sich etwa 20% von diesen Verkäufen. Und so haben sie dann wieder Geld, um Waffen und Ähnliches zu beschaffen.
Da muss ich den Bundestagsvizepräsidenten fragen, ob man das so stehen lassen kann.
Es ist richtig, dass sehr viele UNRWA-Mitarbeiter in Gaza sehr eng mit der Hamas gearbeitet haben. Nicht nur am 7. Oktober, auch darüber hinaus. Das ist völlig korrekt. Die Auflösung von UNRWA an und für sich würde ich nicht zustimmen. Mhm. Ein zentrales Beispiel: Die UNRWA unterhält bis heute die Bildungseinrichtungen in Jordanien. Jordanien ist ein Land mit einem Friedensvertrag mit Israel, und die sagen sehr, sehr deutlich, dass sie UNRWA weiterhin brauchen, damit sie das Bildungssystem für diese palästinensischen Flüchtlinge, die teilweise seit Jahrzehnten da sind und nicht integriert sind in das Bildungssystem Jordaniens, weiterhin finanzieren können. Also dringend Druck machen, damit in Gaza selbst UNRWA eine andere Rolle spielt oder keine, je nachdem, wie es weitergeht. Unbedingt aufklären, was bisher passiert ist, wie die Gelder dort zweckentfremdet worden sind. 100%. Im Übrigen, in Schulbüchern, der UNRWA stand bis vor kurzem noch teilweise als Geometrieaufgabe der Winkel, wie der Stein quasi auf den israelischen Soldaten fliegt. Also hat nichts mehr mit Bildung zu tun gehabt. Aber UNRWA an sich auflösen ist für andere Länder dann wiederum konsequenzenvoll. Deshalb würde ich dem nicht beitreten.
Fest steht, Hilfe wird dringend gebraucht im Gazastreifen. Wir wollen nämlich kurz nach Gaza blicken, wo die Leute im Prinzip seit Beginn dieser Woche wieder zurückkehren in ihre Häuser und Dörfer, wenn die denn überhaupt noch existieren. 70% des Gazastreifens ist zerstört. Wir haben gestern mit einer deutschen Krankenpflegerin von Ärzte ohne Grenzen in Gaza gesprochen.
Seit gut einer Woche herrscht eine brüchige Waffenruhe in Gaza. Nach 2 Jahren Krieg ist Erleichterung spürbar.
Die Bombenangriffe haben aufgehört. Die Kolleginnen sagen, sie können jetzt endlich mal eine Nacht durchschlafen, weil es eben ruhig ist. Und weil die Hoffnung da ist oder das Gefühl da ist, ich lebe auch noch am nächsten Morgen.
Katja Storck ist Krankenpflegerin und seit September mit Ärzte ohne Grenzen in Gaza.
Die Krankenhäuser selbst sind immer noch überfüllt, sodass wir bei unserer täglichen Arbeit noch keine Erleichterung spüren.
Zuversicht, dass ein dauerhafter Frieden möglich ist, gibt es hier noch nicht.
Viele sagen auch, wir haben sowieso kein Mitspracherecht. Es wird sowieso über uns hinweg entschieden. Also fokussiere ich mich darauf, wo ich mein Zelt aufstelle, wie ich meine Familie satt kriege. Im zentralen und südlichen Gazastreifen merkt man eine gewisse Entspanntheit, sage ich mal, was die Nahrungsmittel angeht. Also die Preise auf dem Markt sind gesunken, sodass gerade unsere Kolleginnen jetzt schon eher Lebensmittel kaufen können für sich und ihre Familien. Es ist aber natürlich so, dass viele Menschen auch einfach gar keine Arbeit haben. Die Menschen leben nach wie vor in Zelten. Sie haben nach wie vor Schwierigkeiten, an Wasser, Lebensmittel zu kommen. Und was natürlich auch ist, ist die psychische Verarbeitung all dessen, was jetzt in den letzten 2 Jahren passiert ist. Jetzt, wo sie praktisch aus diesem Überlebensmodus raus sind, der Moment kommt, wo man verarbeitet, was man alles verloren hat und vor allem wen man alles verloren hat. Ich habe Kollegen, die zeigen mir Bilder von ihrer Familie und im Grunde streichen sie da jede Person weg und sagen, ja, der ist dann und dann gestorben, die ist dann und dann gestorben. Das ist etwas, wo viele Kolleginnen sagen, dass sie sich das gar nicht trauen oder sich gar nicht vorstellen können, dass sie das verarbeiten, dass sie das zulassen. Weil sage ich, dann breche ich zusammen.
Ja, mehr als 65.000 Menschen sollen getötet worden sein durch Angriffe, durch Hunger und durch Verletzungen. Herr Neumann, es gab die Hoffnung, dass heute endlich der Grenzübergang nach Ägypten Rafah geöffnet werden soll für Hilfslieferungen. Jetzt sollen alle zu sein. Und es kommt sehr wenig rein. Was heißt das für die Versorgungslage?
Das ist natürlich unglaublich schwierig. Und das ist genau das Problem, dass natürlich am Montag alle gefeiert haben, die Erwartung auch riesengroß ist. Und jetzt passiert erstmal nichts. Und wenn man also möchte, dass dieser Friedensplan tatsächlich auch funktioniert, dass auch die Unterstützung für die Hamas Schritt für Schritt weniger wird, muss man natürlich den Leuten auch das Gefühl geben, dass dieser Frieden etwas positiv in ihrem Leben verändert. Mhm. Und das fühlen sie eben momentan nicht. Und das ist das Problem. Zum einen wegen dieser Eskalation, aber auch, weil überhaupt kein Plan dafür existiert, wie das überhaupt funktionieren soll. Und das ist auch wieder dieses Kurzsichtige an diesem Plan gewesen. Natürlich, man muss auf Sicht fliegen, aber man hätte sich schon denken können, dass man auch kurzfristig wirklich schnell dafür sorgen muss, dass die Leute etwas positiv erfahren.
Sie waren dabei bei der Unterzeichnung in Sharm el-Sheikh dieses Friedensplans oder haben das beobachtet? Sie waren nicht dabei, merke ich gerade. Sie haben es beobachtet. Kann denn die internationale Gemeinschaft an dieser Stelle, die Leute, die da beteiligt sind bei dem Friedensplan, können die jetzt großen Druck ausüben, damit da Versorgung einfach besser wieder reinkommt?
Na, zunächst mal hat Israel ja zugestimmt, dass Versorgung wieder reinkommt. Und ich glaube, die großen Hilfsorganisationen sind auch gut vorbereitet. Auch UNRWA ist vorbereitet. Und das vielleicht noch als Nachsatz dazu. Deswegen wäre ich gegen eine Auflösung von UNRWA. Da wird es sicherlich Aufarbeitungen geben müssen. Und wo die Zahl 20% gestohlene Güter herkommt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber diese Organisation ist in der Lage, die Verteilung wieder aufzunehmen. Und wir haben gesehen, was es bedeutet hat, als man ein anderes Modell probiert hat mit der Gaza Humanitarian Foundation, eine israelisch-amerikanische Stiftung, die gerade mal 4 Verteilstellen im Gazastreifen aufgemacht hat. Da sind sehr, sehr viele Menschen dabei zu Tode gekommen, weil es einfach nicht ging. Und man braucht diese Organisationen, die Erfahrung damit haben und die sind auch bereit. Jetzt hat Israel wegen des Bruchs der Waffenruhe gesagt, wir stoppen die Hilfslieferungen wieder. Ich glaube, das ist ein erster Punkt, über den man dringend verhandeln muss. Die Menschen in Gaza hungern und die medizinische Versorgung ist extrem schlecht. Und das muss das Erste sein, was eben wieder aufgemacht wird, auch um Akzeptanz für den Friedensschluss in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Das sehe ich genauso wie die anderen hier am Tisch.
Jetzt haben Sie gerade was Interessantes gesagt. Man muss wieder eine Art positive Erzählung finden, was diese Entwicklung jetzt auch an Positives bringen kann. Herr Nuripur, Sie sind im Iran aufgewachsen, mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen und wissen, wie es ist, wenn man als Kind indoktriniert wird mit Hass. Wie kann eigentlich bei so viel Traumatisierung auf beiden Seiten wieder so ein Moment entstehen, dass man sagt, es geht irgendwie nach vorne und wir kommen zusammen?
Ich habe das, wie Sie sagen, selbst erlebt. Wir sind morgens auf dem Schulhof zusammengetrommelt worden. Es gab immer einen Morgenappell auf jedem Schulhof. Und bevor wir in den Unterricht gegangen sind, haben wir alle gerufen, Israel muss zerstört werden, Tod Amerika und all diese Propagandasprüche, die in den 80ern im Iran eingeführt worden sind, bis heute ja in den, im Schulunterricht tatsächlich auch weitergegeben werden. Und wir reden über eine Region, in der die allermeisten Staaten keinen Frieden mit Israel haben, sondern de jure im Kriegszustand sind. Und dort wird das auch überall verbreitet und eingeimpft. Wenn man sich die Konflikte anschaut der Welt, in denen tatsächlich nach all dem, was dort indoktriniert worden ist, am Ende möglich war, Vertrauen zu schaffen, dann geht es eigentlich nur darüber, dass erstens politische Führung ein Zeitfenster dafür schafft, in dem zum Beispiel auf einmal in Camp David zwei Menschen sich die Hand schütteln, Friedensvertrag unterschreiben, der ägyptische Präsident und der israelische Ministerpräsident, wo man es nicht gedacht hat, dass es möglich ist. Und zweitens, dass dann die Leute danach erleben, dass ihnen dass es ihnen was bringt. Dass sie versorgt sind, dass keine Raketen mehr fliegen, dass das funktioniert. Darüber wächst auch tatsächlich über die Erlebbarkeit der Friedensdividende entsteht tatsächlich das Vertrauen noch wieder. Das ist aber was anderes als die Bearbeitung der Traumata. Die bleiben. Teilweise werden sie auch, das ist ja, glaube ich, psychologisch auch, psychotherapeutisch auch Aufgabe, die werden auch teilweise vererbt. Und das ist ein Thema, was in der Konfliktforschung immer viel zu wenig vorkommt. Wir sagen immer, keine Ahnung, in Afghanistan, dann findet euch doch wieder. Da wird man, da verkennt man, wie viele Kriege die Leute erlebt haben, wie viele Knochen, wie viel Krieg sie in den Knochen haben.
Wie stößt man da Aussöhnung an? Ist das überhaupt schon möglich? Das hat sich jemand gewünscht in dem Film, den wir gezeigt haben von der Nova-Ausstellung.
Also ich glaube, ich erlebe das wirklich täglich, dass die absolute große Mehrheit der israelischen Gesellschaft, egal ob rechts oder links oder Mitte, sich Frieden wünscht. Schon alleine manche aus moralischen Vorstellungen, manche, weil sie einfach pragmatisch sind und sagen, okay, wir sind da, ihr seid da, wir müssen irgendwie miteinander leben. Wir werden nicht weggehen, ihr werdet nicht weggehen. Wir müssen irgendwie das hinkriegen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, ich spreche jetzt aus der israelischen Sicht, ich habe Überlebende aus dem Kibbutz Nir Oz zum Beispiel getroffen. Und ich habe gefragt, werden denn alle wieder zurückgehen? Eine der Kibbutzim, ja, an der Grenze zu Gaza. Und dann sagte sie zu mir, eine Überlebende, etwa ein Drittel werden nicht zurückgehen. Und ich habe gefragt, warum? Und sie sagt, das ist so, als würde man nach Auschwitz wieder zurückgehen. Und da ist mir, ich meine, ich habe das ja natürlich nicht selber erlebt, aber es war natürlich total logisch. Ich meine, sie haben so furchtbare Sachen dort erlebt. Und eben genau diese Sicherheit muss gewährleistet werden. Die Menschen können nicht. Wir haben natürlich auch ständig Raketen in der Nähe von Tel Aviv. Aber die Menschen im Gazastreifen, die haben ja seit die Hamas dort die Kontrolle übernommen hat. Und übrigens diese ganzen Exekutionen, die sie an den Palästinenser selber ausgeführt haben, die gibt es auch seit 2006. Und die Raketen gibt es auf Israel seit 2006. Das ist jetzt nicht seit dem 7. Oktober passiert. Und diese Sicherheit muss gewährleistet werden, sonst können die Menschen dort nicht leben. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen, wie wollen wir denn, wie gesagt wurde, dann auch Frieden oder irgendeine Beziehung zu denen aufbauen?
Wird das die Aufarbeitung des 7. Oktober, was die Sicherheit betrifft, wird das jetzt beginnen können und wird das für den israelischen Premier womöglich politisch gefährlich?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass die Armee noch mal separat auf jeden Fall sich Gedanken gemacht hat. Und das tun sie auch jedes Mal nach jedem Krieg. Analysieren sie, und die Armee hat ja auch immer wieder Reports oder Berichte veröffentlicht, was in bestimmten Sachen schiefgelaufen ist. Und die werden für sich selber Schlüsse ziehen. Was das für Netanyahu bedeutet, das werden wir nächstes Jahr im November bei der Wahl sehen. Es kann sich noch so vieles verändern. Leider ist er halt einfach ein guter Politiker, kein Politiker, den ich wählen würde, aber er ist ein guter Politiker, rein objektiv betrachtet. Und er schafft das halt immer wieder, irgendwie wieder reinzukommen. Und es ist immer, ich habe meinen Artikel geschrieben, to Bibi or not to Bibi. Darum geht es bei jeder Wahl. Entweder Bibi oder gegen Bibi. Wir brauchen einfach, ich hoffe einfach, dass wir einen anderen Führung haben, eine andere Persönlichkeit, ob Mann oder hoffentlich endlich mal auch wieder eine Frau nach Golda Meir, die einfach auch eine Vision bringt, die auch eine Vision bringt, wie wir auch in Israel zusammenleben können und ja,
gut.
Und auch mit den Palästinensern natürlich auch.
Da machen wir an dieser Stelle einen Punkt, denn wir wollen unbedingt noch in die Ukraine blicken und auf die Frage, ob Donald Trump seinen anfänglichen Verhandlungserfolg in Nahost auch übertragen kann auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine, jenen Krieg, von dem er ja mal behauptet hat, er könne ihn in einem Tag beenden. Nun schon zum dritten Mal in Trumps zweiter Amtszeit trafen sich diese Woche Donald Trump und Volodymyr Zelensky am Freitag im Weißen Haus, um zu besprechen, wie die USA mehr Druck ausüben könnten auf Putin. Doch der Machthaber im Kreml ist dem zuvorgekommen und hat Tenuipur mit Trump telefoniert, mit dem Ergebnis, dass Donald Trump sich mit Wladimir Putin wieder verabredet hat, um ihn persönlich zu treffen. Dieses Mal in Budapest, wahrscheinlich in 2 Wochen. Hat Putin es damit geschafft, das Treffen mit Zelensky im Vorhinein zu sabotieren?
Wenn man sich das Ergebnis anschaut, muss man das annehmen. Das Ergebnis ist, dass die Ukraine nicht die militärische Unterstützung bekommt, die sie dringend braucht. Das Ergebnis ist, dass nachdem ein ergebnisloses Treffen gegeben hat in Alaska mit gigantischem Propagandaerfolg für Putin, jetzt dasselbe jetzt auch noch auf europäischem Boden in der EU stattfinden soll.
In Ungarn.
In Ungarn. Im Übrigen wird der Mann in Europa auch in Ungarn per Haftbefehl gesucht. Und in seiner Entourage werden sehr viele Leute sein, die eigentlich in die EU nicht einreisen dürfen. Ich finde es keinen Grund, das zu begrüßen oder sich zu freuen, wie es beispielsweise der deutsche Außenminister gemacht hat. Und am Ende ist es sehr offensichtlich, dieser permanente russische oder kremlische Ruf nach, ach, wir wollen doch nur reden, und Diplomatie ist eigentlich nur dafür da, Zeit zu gewinnen. Früher gab es die Regel, wenn man redet, schießt man nicht aufeinander. Die nutzen die Gipfel, um erst recht mit Drohnen- und Raketenbeschuss die gesamte Stromversorgung beispielsweise der Ukraine kurz vorm Winter in Schutt und Asche zu legen. Und deshalb ist das Netteste, was ich zum Ansatz von Trump sagen kann, das ist naiv.
Würden Sie das bestätigen? Ist ja ein Déjà-vu, ne? Wie Herr Nuripur zu Recht sagt. Wir hatten im Sommer einen Donald Trump, der gesagt hat, wir brauchen Sanktionen gegen Putin. Er hat sich geärgert. Dann hat er ihn in Alaska getroffen. Erst hat er mit ihm telefoniert, genau der gleiche Ablauf. Dann Alaska und Sanktionen waren wieder vom Tisch.
Ich glaube, das Interessante ist, dass Donald Trump sich ja für einen Magier hält. Also er geht in diese Verhandlung rein und er denkt, wir beide mit unserer Autokratenkumpelei, wir werden jetzt hier schon irgendwas aushandeln. Und in Alaska dachte er, wenn ich Wladimir nur tief genug in die Augen schaue, dann wird er schon einknicken.
Dann hat Wladimir aber ganz viel historische Abhandlungen.
Genau, dann hat Wladimir ihm erzählt, wie die Geschichte wirklich verlaufen ist. Und Donald Trump hat sich sehr darüber geärgert. Ich glaube, das Interessante jetzt, und deswegen habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, ist, dass Donald Trump, glaube ich, gesehen hat, dass das nicht stimmt, dass er doch auf dem Boden der Realpolitik handeln muss. Und warum hat er in Israel diesen Erfolg gehabt? Weil er einfach wahnsinnig viele Hebel hat, die israelische Regierung und über die Bande arabische Staaten, auch die Hamas, wirklich Einfluss auszuüben. Die Amerikaner sind ein extrem wichtiger Partner Israels, was die Militärhilfe angeht. Sie geben jedes Jahr Milliarden in den israelischen Staat, damit die sich verteidigen können. Und sie haben gute Verhältnisse auch zu den arabischen Partnern. Deswegen hat er da was erreicht. Bei Wladimir Putin hat er das noch nicht ausgespielt, diese realpolitischen Hebel, die er hätte. Er hat oft mit Sanktionen gedroht, dann aber doch nicht kommen lassen. Er hat jetzt ein bisschen angefangen, Druck auf Länder auszuüben, die für Putin wichtig sind, zum Beispiel Indien als Käufer russischen Öls. Da hat Donald Trump jetzt 50% Zölle auf indische Güter belegt. Das ist sein erster Schritt. Aber ich sehe da so eine kleine realpolitische Wende sozusagen weg von diesem Glauben an sein eigenes magisches Vermögen hin zu mehr Politik, die wirklich auf dem Boden der Tatsachen stattfindet. Und vielleicht kleiner Hoffnungsschimmer, Steve Witkoff, sein Sonderbeauftragter, der, glaube ich, sehr viel, weil er sehr unerfahren ist, weil er sich nicht gut auskennt mit internationalen Beziehungen, sehr viel Missverständnisse erzeugt hat in den Verhandlungen mit Putin. Den haben sie jetzt abgeräumt und vorbereitet wird dieser Gipfel jetzt von Marco Rubio, dem Außenminister. Das ist so ein positives Signal, dass man vielleicht doch sicherlich nicht sehr weit gehen wird in dem Druck auf Putin, wenn es was kostet für die Amerikaner, wird Trump das nicht machen. Aber dass man doch so einen kleinen Wechsel in der Politik erkennen kann.
Aber ist doch interessant, warum macht Donald Trump das nicht? Warum, wenn es doch die Hebel gibt, wie Frau Sauerwey sagt, auch die Schwächen Putins auszuspielen, so wie er es bei Netanyahu geschafft hat, warum tut er es nicht?
Also ich glaube, Donald Trump hat grundsätzlich keine große Sympathie für die Ukraine. Er hat grundsätzlich, versteht er sich sehr gut mit Wladimir Putin. Er versteht sich nicht besonders gut mit Volodymyr Zelensky. Er sieht Wladimir Putin als ebenbürtig, als Anführer einer Großmacht. Das sieht er in Zelensky nicht. Er hat keinerlei emotionale Verbindung zur Ukraine. Für ihn ist das ein lästiger Konflikt in Europa, der ihn davon abhält, mit der Großmacht Russland Deals zu machen. Das ist das Problem. Und deswegen ist es auch, glaube ich, immer ein bisschen naiv, wenn wir Europäer glauben, wir können Trump immer noch zu unserer Position bringen, weil für uns die Ukraine wichtig ist, muss sie für Trump auch wichtig sein. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Und ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen eine gefährliche Situation auch. Weil, wenn wir uns erinnern, in Alaska hatte Putin angeboten, wir machen einen Deal. Ich bekomme das Territorium, wo ich jetzt schon bin, also 20% der Ukraine, aber ich will noch ein bisschen mehr dazu. Bisschen vom Donbass will ich auch nur dazu.
Es gibt ja jetzt so ein Angebot.
Und jetzt,
ne?
Hat er ein neues Angebot,
ja,
gemacht.
Vielleicht,
und jetzt sagt
kurz,
er,
wie es genau ist. Ja.
Genau, jetzt ist das neue Angebot. Ich möchte nicht zusätzlich etwas, sondern ich möchte den Teil vom Donbass und ich bin bereit, den zu tauschen mit Gebieten in Saporischschja und im Süden in Kherson.
Den er aber zum Teil noch gar nicht hat.
Die er zum großen Teil schon hat. Und das ist aus Sicht Donald Trumps möglicherweise ein gutes Angebot, ein schneller Deal, wo er zuschlagen kann und wo er diesen schnellen Deal machen kann und dann unglaublich viel Druck ausübt auf Zelensky und sagt, ihr müsst das jetzt annehmen. Aber das ist auch kein nachhaltiger Deal, weil das ein schneller Deal wäre, ohne natürlich die Sicherheitsgarantien, die notwendig sind, damit der Rest der Ukraine tatsächlich auch eine Zukunft hat. Und das ist genau die Falle, von der ich glaube, in die Putin versucht, ihn jetzt hineinzubringen.
Also wenn das ein seriöses Angebot ist von Putin, die Washington Post hat das berichtet, wir wissen nicht genau, wie seriös es ist oder ob Donald Trump da einschlagen würde, täte er gut daran, das zu tun?
Nein, absolut nicht. Also es geht ja jetzt um den Regierungsbezirk Donetsk. Und diesen Bezirk haben die Russen noch gar nicht vollständig erobert, sondern sie haben 2/3 erobert und 1/3 würde er jetzt quasi geschenkt bekommen. Aber das ist eine Sache, wo die Ukrainer erklärt haben, dass es für sie eine rote Linie ist. Und das haben die Europäer auch bei dieser Intervention zum Beispiel im August, als sie alle zusammen hingefahren sind. Viele werden sich an die Bilder erinnern. Eine Gruppe europäischer Staatschefs reist nach dem Gipfel in Alaska nach Washington und erklärt Trump nochmal, wo ihre roten Linien sind. Und eine rote Linie ist keine Gebietsabtretung von Gebieten, die noch nicht erobert sind.
Genau, aber das ist, glaube ich, der Unterschied zu Alaska. In Alaska war es so, dass er es geschenkt bekommen haben wollte. Mhm. Jetzt ist offensichtlich das Angebot, er möchte es tauschen. Er möchte es tauschen.
Er würde großzügig was geben.
Also es würde gebietsneutral ausgehen. Und da kann ich mir vorstellen, dass der Immobiliendealer Trump sagt, das ist fair, da schlage ich zu, das ist jetzt unser Deal. Und das wäre natürlich ein sehr schlechter Deal für die Ukraine. Aber ich glaube, dass Trump in seiner Machermentalität vielleicht glaubt, das wäre die Möglichkeit für ihn, diesen Deal zu bekommen.
Aber Peter Neumann hat es gerade schon gesagt, ohne Sicherheitsgarantien ist alles nichts, egal was die da beschließen. Welchen Hebel haben die Europäer an der Stelle?
Ich würde gerne zu diesem Friedensbegriff 3 Sätze sagen, weil das, was anscheinend dort als Frieden verkauft wird, ist ja kein Frieden. Und das sieht man exakt an den Orten, an denen die Russen längst gewonnen haben, in Anführungsstrichen, und die Ukrainer vertrieben haben und die ukrainische Armee vertrieben haben und Besatzungsmacht sind. Dort werden Frauen vergewaltigt, Kinder verschleppt, Männer werden in ein größeres, mittlerweile, ich würde sagen, stalinistisches System von Folter und Lagern reingesteckt. Das hat mit Frieden nichts zu tun. Das ist zu Recht so, dass die Leute in der Ukraine das auch als Frieden nicht bereit sind zu akzeptieren, weil das keiner ist für die Menschen, die dort jeweils leben. Mhm. Ich glaube, dass, das hat Herr Neumann dieser Tage auch geschrieben, ich stimme dem sehr zu, ich glaube, dass wir Europäer in erster Linie auf uns selber schauen sollten, was können wir denn mehr machen? Diese grundsätzliche Logik zu glauben, jetzt kommt Trump jetzt irgendwo hin, also gucken wir mal, wie viel Goldlametta wir von der Decke hängen, damit er sich wohlfühlt. Und dann kriegen wir von dem, was wir wollen. Und am nächsten Tag hat er sich anders überlegt. Das funktioniert nicht. Die Berechenbarkeit wird dadurch nicht zwingend größer. Wir kriegen von Trump nicht zwingend mehr als das, was er uns bereit ist zu geben, weil er diese Art von Deals halt einfach komplett anders machen will. Die Frage ist, was können wir mehr tun? Wir könnten deutlich mehr tun, um die Unterminierung von Sanktionen gegen Russland beispielsweise zu unterbinden. Wir könnten deutlich mehr tun, auch an Sanktionen, indem wir zum Beispiel über Düngemittel-Einkäufe nachdenken.
Wenn ich da kurz einhaken darf, es wird jetzt auf dem EU-Gipfel kommende Woche über Rohstoffimportverbote gesprochen. Russisches Öl und russisches Gas wird immer noch an die Slowakei und an Ungarn geliefert. Und die Slowakei hat da jetzt schon ein Veto eingelegt. Glauben Sie, dass es dazu kommt? Das muss einstimmig beschlossen werden.
Das wird noch diskutiert. Ich glaube, dass man natürlich auch darüber nachdenken muss, wie wir einander bei der Energieversorgung besser helfen. Mhm. Es gibt Länder in der Europäischen Union, im Übrigen die USA auch, die kaufen weiterhin Brennelemente für ihre Atomkraftwerke aus Russland. Die USA überweisen weiterhin jährlich ungefähr $1 Milliarden an die Russen dafür. Wenn die anderen europäischen Staaten sagen, tut uns leid, wenn ihr Rosatom jetzt abschaltet oder sagen, sanktioniert, dann müssen wir die Energieversorgung bei uns anders organisieren. Dann sollten wir nicht Druck machen, weil es nicht darum geht, dass in Europa Länder keinen Strom mehr haben, aber wie wir tatsächlich einander helfen können, auch über Bypasse bei Gas und Öl und anderem, dass wir der Slowakei helfen, dass sie das einfach aus Russland nicht mehr kaufen müssen. Nach 3 Jahren Kriegsbeginn ist es, glaube ich, jetzt überfällig, das endlich mal zu tun.
Welche Hebel hat Europa?
Wir könnten beispielsweise auch einfach endlich mal uns eingestehen, dass Putin der festen Meinung ist, dass er mehr Zeit hat, dass es ein Geduldsspiel ist und wir das auch einfach auch in unseren eigenen Diskussionen einbauen, damit wir auch verkaufen, besser auch erklären können, warum wir der Ukraine beistehen. Es geht um unsere eigene Friedensordnung in Europa. Aber natürlich müssen wir auch darüber nachdenken, wenn die Tomahawks jetzt von Trump nicht gegeben werden, auch in Deutschland gäbe es Marschflugkörper. Ich erinnere mich an einen Oppositionsführer in Deutschland, der heute Bundeskanzler ist, der da flammende Reden gehalten hat im Deutschen Bundestag über deutsche Marschflugkörper. Das ist eine weitere nicht also erklärte Situation.
Warum sagen Sie ruhig das böse Wort.
Das Taurus. Es wird ja mittlerweile so getan, als wer Taurus will den dritten Weltkrieg. Entscheidend ist, dass wir doch verstehen, dass Putin davon lebt, dass wir Dinge, die notwendig sind, nicht tun, weil wir Angst haben. Diktaturen basieren auf Angst. Und wenn wir uns permanent von Angst nur leiten lassen, gewinnen die Diktaturen dieser Welt.
Ich würde den Zuschauern gerne mitgeben. Warum weitreichende Marschflugkörper wie die Tomahawks aus Amerika oder der Taurus aus Deutschland für die Ukraine so wichtig sind, weil die nämlich mehr und mehr beginnen, den Krieg nach Russland zu tragen. Insofern, als dass die Ziele in Russland bombardieren, von wo aus Raketen in die Ukraine gehen oder beispielsweise, wie hier sieht man diese Woche, Ölraffinerien auf der von Russland besetzten Krim, um eben die Wirtschaft ein bisschen zu boykottieren. Und hier sieht man auch, es gibt eben auch schon Benzinengpässe, lange Schlangen, auch hier auf der Krim. Ist das ein neuer Stil der Ukrainer, jetzt auch zu sagen, okay, wir werden den Krieg sozusagen nach Russland bringen, damit auch die Russen merken, dass ein Krieg geführt wird?
Das versuchen die ja schon seit geraumer Zeit. Mhm. Jetzt geht es darum, ob sie die Mittel dafür bekommen sollen, das noch effektiver zu machen. Aber das wollen die ja schon seit einiger Zeit. Ich glaube, es ist am Ende des Tages, wie Omid Nuripur auch gesagt hat, de facto ein Abnutzungskrieg. Es ist eine Situation, wo die Ukraine dann gewinnt, wenn sie es schafft, länger als Russland die Stellung zu halten. Und das ist, glaube ich, die europäische Aufgabe, sie dazu zu befähigen. Und wenn es tatsächlich so stimmt, dass in Russland die wirtschaftliche Lage mittlerweile ziemlich kritisch wird, dass Russland sogar Energie importieren muss, weil es nicht mehr in der Lage ist, das selbst herzustellen, dann könnte dieser Moment vielleicht schon früher kommen, als wir denken. Aber ich glaube, das ist die Strategie. Und in der Zwischenzeit, und da widerspreche ich so ein klein bisschen, ist es schon auch wichtig, dass man dafür sorgt, dass zumindest Trump nicht völlig von der Ukraine ablässt. Denn die Unterstützung Amerikas ist absolut notwendig bei der Luftabwehr, beim Transport, bei der Logistik, bei der Aufklärung, bei der Ausbildung. Das ist nicht ersetzbar und das ist auch der Moment, wo Europa sich immer wieder daran erinnern muss, dass der Kaiser nackt ist. Wir haben es nicht geschafft in 7, 8 Jahren. Trump ist ja zum ersten Mal Präsident geworden 2017, haben es nicht geschafft, uns davon unabhängig zu machen. Und deswegen sind wir immer noch in der Situation, wo Amerikas Beitrag einfach so unglaublich wichtig ist und wo wir es uns nicht leisten können, zu Herrn Trump zu sagen, ja, geh doch hin, wo du möchtest.
Das ist richtig.
Das stimmt, aber andererseits braucht Trump die Ukraine ja auch. Also warum hat er jetzt diesen großen Frieden im Nahen Osten einstreichen können als Sieg? Weil beide unterzeichnet haben, also beide zumindest für den Moment zugestimmt haben. Und er braucht auch die Ukraine, er braucht Volodymyr Zelensky, der sagt, ja, diesem Friedensschluss stimme ich zu. Und die Europäer haben zumindest die Rolle, dass sie sagen können, na gut, wenn du nicht mehr machst, wir geben weiterhin unser Geld. Und das machen die Europäer ja auch. Sie kaufen mit sehr viel Geld jetzt amerikanische Waffen, die Trump nicht mehr finanziert, um sie der Ukraine zu geben, um zumindest da ein bisschen was herauszuzögern. Und diesen schnellen Gewinn wird er so, glaube ich, auch nicht
bekommen. Aber sein Hebel gegenüber Zelensky ist doch 10-mal größer als der gegenüber Putin.
Ja, natürlich, ja klar, aber es ist nicht ganz so einfach. Also Volodymyr Zelensky hat sich ja auch nicht unmittelbar im März, als Trump gesagt hat, ich gebe euch keine Geheimdienstinformationen mehr, haben die Ukrainer ja auch nicht sofort gesagt, okay, wir strecken die Waffen, wir unterzeichnen, sondern die Verhandlungen gingen zunächst mal weiter. Sie haben sich gewehrt und die Europäer haben ihnen das Backing für dieses Wehren gegeben. Und ich glaube, das kann zumindest noch ein bisschen weitergehen. Klar, also am Ende, wenn er wirklich sagt, überhaupt keine Waffen mehr, wir ziehen die Geheimdienstinformationen ab, dann hat die Ukraine, dann haben die Europäer sehr schlechte Karten, das stimmt. Aber ich glaube, so möchte er ja auch nicht, dass es aussieht, darauf kann man hoffen.
Aber ich würde gerne noch mal Sie da ausreden lassen, wo Sie gestoppt haben, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Tomahawks aus den USA nicht geliefert werden. Oder widersprechen Sie mir da wahrscheinlich nicht?
Momentan sieht es nicht so aus.
Es sieht nicht so aus. Sollte dann aus Deutschland der Taurus wieder aufgelegt
werden? Ja, die Logik ist ja, oh Gott, dann trägt ja die Ukraine den Krieg auf russisches Gebiet hinein. Militärisch heißt das, wenn man sich jetzt wie so eine Mittelalterschlacht anschaut, die Ukraine ist die Burg, die ist belagert, die wird beschossen. Und wir sagen, wir geben euch nur Dinge, mit denen ihr schießen könnt bis zum Festungsgraben. Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Der Putin gewinnt, weil er die sogenannte Eskalationsinitiative immer hat. Und dort, wo die Ukraine bisher in Russland wirksam geworden sind, hat man ja gesehen, dass sie es mit großer Umsicht machen, dass sie groß darauf achten, dass die Situation nicht eskaliert und dass sie es natürlich auch tun, weil sie die russischen Streitkräfte binden wollen, damit es nicht permanent immer nur darum geht, dass die Russen jeweils die Frontlinie täglich 10 Meter nach vorne geschoben haben zu ihren Gunsten. Und deshalb, wenn wir wollen, wenn wir verstehen wollen, dass die Ukraine tatsächlich einen Krieg führt, um die Friedensordnung in Europa, die Russen sind im Übrigen mit Militär auch in Georgien, in Moldau seit Jahren. Dann, also es geht nicht nur um die Ukraine. Dann sollten wir denen auch die Möglichkeit geben, dass sie sich wehren können, wie es gebraucht wird.
Ist das noch im Rahmen einer realistischen Situation, dass die Taurus geliefert werden? Wir sprechen ja in Deutschland jetzt von strategischer Ambiguität. Also die Bundesregierung spricht nicht darüber, was sie liefert oder nicht. Kommt das auch in Frage, Frau Sauerbrei?
Ich würde da keine Prognose wagen. Ich glaube, wahrscheinlich eher nicht. Aber was hinter den Kulissen passiert, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre. Weil man ja auch sieht, welche Erfolge die Ukrainer damit erzielen. Aber ich glaube, es gibt weiterhin diese große Angst vor dem nuklearen Säbelrasseln aus Moskau, auch bei dieser Regierung, genauso wie bei der Vorgängerregierung. Diese Angst hat man quasi geerbt. Ich fürchte, dabei wird es bleiben. Ich weiß nicht, welche Informationen.
Also ich glaube, es geht nicht nur um diese nukleare Eskalation. Das ist natürlich das Maximum. Aber natürlich wissen wir, und das haben wir in den letzten Monaten auch ganz deutlich erfahren, wo Russland uns ganz deutlich hat fühlen lassen, dass sie auch hybride Möglichkeiten haben, uns zu bestrafen. Natürlich. Und dass das möglicherweise auch Konsequenzen hat. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber sich viele Leute in Berlin mindestens genauso viel Gedanken machen wie über die nukleare
Eskalation. Ja, fehlende Drohnenabwehr ist kein Grund, keine Taurus zu liefern.
Genau. Ja, Drohnen ist auch nur ein Element.
Das ist nochmal, hybride Kriegsführung ist nochmal eine Sendung für sich. Ich möchte gerne das Schlusswort Frau Havemann geben, weil Sie kommen aus der Ukraine. Sie sind mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie haben dort noch Familie und Ihr Onkel und Ihr Cousin kämpfen auch. Ja. Was wünschen die sich von den Europäern und was hoffen die, wenn sie an Donald Trump denken?
Also tatsächlich, meine Tante, die nicht kämpft, ist total verzweifelt und hat eigentlich keine Hoffnung, weil es ist über 3 Jahre nicht wirklich viel passiert. Also so, dass man da wirklich was bewegt hat. Und auf der anderen Seite sagt sie, dass mein Cousin gerade jetzt ein Kind bekommen hat und wieder zurückgegangen ist in den Krieg. Und sie sagt, er ist so positiv gestimmt und sagt, da werde ich jetzt gebraucht. Und bis der Krieg, solange der Krieg geht, werde ich auch kämpfen. Und sie sagt, sie hat ihn noch nie so optimistisch und kämpferisch erlebt, obwohl er ein total ruhiger und entspannter
Mann ist. Aber haben die Hoffnung, dass Donald Trump ihnen helfen wird?
Nein, weil bisher ist nichts passiert, nicht von der europäischen Seite, nicht von der amerikanischen Seite. Das hätten sie schon längst alles machen können. Und da ist kaum was passiert, so dass die Ukraine tatsächlich sich wirklich bewegen könnte und Gebiete wieder zurückerobern könnte. Deswegen bin da eher pessimistisch und meine Familie auch. Mhm.
Nochmal die Schlussfrage, wenn ich das zusammenfassen darf. Russland ist wirtschaftlich geschwächt. Sie brauchen weitere militärische Hilfe. Sie steht an der Front nicht so gut. Sie kommen nicht voran. Warum nutzt Donald Trump diesen Hebel nicht, um mehr Druck auf Putin auszuüben? Er hätte jetzt die Chance in den nächsten 2 Wochen.
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt sehr viele verschiedene Theorien, warum Trump das nicht macht. Es kommt immer wieder auf, Putin habe ihn in der Hand, das glaube ich nicht. Es ist, glaube ich, tatsächlich eher das, was Peter Neumann schon gesagt hat, dass er sich als Gleichrangigen mit Putin sieht, dass er das Gefühl hat, er macht ein Geschäft mit einem anderen Geschäftsmann. Und die Ukraine ist dabei eher die Verhandlungsmasse als ein gleichwertiger Partner am Tisch. Und ich glaube, Donald Trump hat tatsächlich Interesse an Frieden. Er hat Interesse an Frieden, weil er eitel ist, weil er den Friedensnobelpreis will. Und er ist aber auch nicht so unempathisch, wie er oft dargestellt wird. Ich glaube, er hat wirklich einen Horror vor dem Sterben. Und er hat auch eine gewisse Empathie für das ukrainische Volk. Und in diesem Raum versucht er jetzt sozusagen mit seinem Buddy Putin und dieser Restempathie für die Ukraine irgendwie eine Lösung zu finden. Und dabei geht er einfach die Optionen durch. Und wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass er jetzt erkannt hat, dass er schon Hebel einschalten muss, dass er auch Druck auf Putin ausüben muss und dass er diesen Weg jetzt geht.
Wir werden das hoffnungsvoll beobachten bei dem Gipfel, der ansteht in vielleicht 2 Wochen in Budapest, und springen jetzt ganz schnell nach Hamburg zu den Tagesthemen. Jessie Wellmer, was macht ihr?
Wir schauen auch nach Gaza, aber zuerst auf den spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre und den Juwelendiebstahl. Der Schmuck gehörte einst der Napoleon-Familie und verschwand nun innerhalb von wenigen Minuten. Mehr gleich in den Tagesthemen.
Danke, sehr spannend, Jessie. Ich bedanke mich für die Diskussion in der Runde, bei Ihnen fürs Interesse und bei Ihnen zu Hause natürlich auch. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.